Wir wollen fortfahren in unserer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium. Schlag gerne die Heilige Schrift mit mir auf zum Lukas-Evangelium, Kapitel 11. Lukas, Kapitel 11. Ich lese uns die Verse 14 bis 23 in Lukas, Kapitel 11. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Und er trieb einen Dämon aus, der stumm war. Es geschah aber, als der Dämon ausgefahren war, redete der Stumme, und die Volksmengen wunderten sich. Einige aber von ihnen sagten: Durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Andere aber versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen aus dem Himmel. Und da er aber ihre Gedanken wusste, sprach er zu ihnen: Jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet, und ein Haus gegen Haus entzweit stürzt ein. Wenn aber auch der Satan mit sich selbst entzweit ist, wie wird sein Reich bestehen? Denn ihr sagt, dass ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe. Wenn aber ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so ist seine Habe in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer als er über ihn kommt und ihn besiegt, so nimmt er seine ganze Waffenrüstung weg, auf die er vertraute, und seine Beute verteilt er. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr Jesus Christus, du Stärkerer, du allmächtiger Held und Herrscher, wir wollen dich verehren und ehrfürchtig, mit großer Freude und Anbetung dich und dein Wort betrachten. Herr, schenk uns dazu deinen Geist, der uns verstehen lässt und dein Wort anwendet auf uns, Herr, dass wir nicht dieselben bleiben. Wir bitten dich, dass du zu uns sprichst, wie nur du es kannst, lebensverändernd in deiner Geisteskraft. Und so, Herr, wirke an uns, was dir gefällt. Wir bitten es, Herr Jesus, in deinem kostbaren Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Habt ihr gemerkt, dass wir eine Art Ruhepause hatten in unserer Serie durch das Lukas-Evangelium? Denn vorher war Christus zumeist immer unterwegs und nun hielt er bei Maria und Martha, du erinnerst dich sicherlich, und hier haben wir eine gewisse Rast eingelegt. Und wir saßen viele Wochen zu Jesu Füßen, hörten, wie er an einem anderen Ort lehrte über das Gebet. Wir hörten viele Wochen nun Jesu Lehre über das Gebet. Wir hörten das Vaterunser. Wir hörten das Gleichnis von dem Mann, der um Mitternacht um Brot bittet bei seinem Freund. Wir hörten, wie Christus uns erläuterte, dass wir doch um den Heiligen Geist bitten sollten bei dem Vater. Es ging viele Wochen ums Gebet und ich hoffe, dass diese Zeit nicht einfach spurlos an dir vorübergezogen ist, sondern dass dein Gebetsleben sich wirklich verändert hat, dass du als Schüler, als Jünger Jesu jetzt anders betest, so wie dein Meister dich gelehrt hat. Denn weißt du, es bringt nichts, einfach viele Bücher zu lesen über das Thema Gebet. Wichtig ist, dass wir diese schlichten Anweisungen, die Christus uns gibt, ernst nehmen und beherzigen und umsetzen. Tun wir, was der Herr Jesus sagt. Nun saßen wir zu den Füßen Jesu und lernten viel über das Gebet, aber jetzt geht unsere Reise weiter. Die Zeit der Rast ist vorbei. Von der Andacht kommen wir direkt in die Konfrontation und wir sind mitten im Geschehen. Der Übergang ist plötzlich abrupt und wir hören schlagartig, Vers 14, und er trieb einen Dämon aus, der stumm war. Es geschah aber, als der Dämon ausgefahren war, redete der Stumme und die Volksmengen wunderten sich. Also von der Andacht direkt zum Angriff. Christus lehrte uns, wie wir beten sollten, dein Reich komme. Und das sehen wir jetzt. Wir sehen, wie das Reich kommt. Wir sehen hier eine Kollision von zwei Königreichen. Und das Reich der Finsternis hat keine Chance, nicht einmal ansatzweise. Das Reich Gottes bricht an und Christus befreit Menschen aus der Herrschaft der Finsternis. Dein Reich komme. Hier sehen wir es vor unseren Augen. Und Lukas beschreibt diese Situation hier nur sehr knapp. Also da steht einfach, Christus war also vor einer Volksmenge, dort war ein Besessener und Christus trieb ihn aus. Es wird nicht berichtet von einem großen Kampf oder etwas dergleichen. Christus ist übermächtig, er ist souverän, er spricht ein Wort und es geschieht. Seht ihr unseren wunderbaren, herrlichen Meister, den Allmächtigen in Aktion. Staunen und Anbetung muss uns erfüllen, wenn wir diesen Christus betrachten. Der böse Geist, also ein gefallener Engel, ein Dämon, der diesen Mann besessen hatte, der hat sich körperlich und geistig auf ihn ausgewirkt und hat ihn geschadet. Und er hat sogar dazu geführt, dass dieser Mann nicht sprechen konnte, sodass der Dämon hier stumm genannt wird, also ein Geist der Stummheit. Und siehst du den Kontrast zu dem, was vorher gesagt wurde? Erinnere dich, Christus sprach davon in den Versen zuvor, dass der Vater uns eben nicht Schlangen und Skorpione sozusagen gibt. Also ein guter Vater würde keine Schlangen und Skorpione einem Kind geben. Nein, unser Vater im Himmel, er gibt uns den Heiligen Geist. Und jetzt lesen wir hier von diesen Schlangen und Skorpionen, denn geistlich gesprochen, Skorpione und Schlangen sind Bilder für Dämonen. Erinnert ihr euch, was wir gelesen haben in Kapitel 10? Da heißt es, siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Macht des Feindes und nichts soll euch schaden. Ja, unser Vater im Himmel, er gibt uns nicht Dämonen, er gibt uns nicht böse Geister, er gibt uns seinen Heiligen Geist. Und hier sehen wir einen Mann, der mit dem bösen Geist erfüllt ist. Von diesem bösen Geist ist er bemächtigt und umhergetrieben, beherrscht und das ist eigentlich, was wir alle verdienen, was wir hier sehen bei diesem Mann. Denn wie Christus sagte, ihr, die ihr böse seid. Und dieses Wort gilt über alle Menschen ausnahmslos zu sagen. Wir alle müssten die Behausung aller bösen Geister sein. Hier ist so ein Mann unter der Herrschaft eines Dämonen. Der böse Geist hat ihn geknechtet. Überleg dir das, was das bedeutet. Er konnte nicht mehr sprechen. Es ist schon schwierig im Umgang mit den Mitmenschen. Kein Wort, aber auch kein Laut im Gebet. Christus hatte uns doch gerade gelehrt, so sollt ihr sprechen, so sollt ihr reden zu Gott. Hier ist ein Mann, der Gott nicht mit Worten anrufen kann. Vielleicht in Gedanken, wir wissen nicht, wie sehr er noch klare Gedanken fassen konnte. Aber jedenfalls kann er Gott nicht loben mit seinem Mund. Er kann nicht seinen Ruhm verkündigen, er kann ihn nicht anbeten. Und letztendlich gesprochen ist das tatsächlich geistlich der Zustand von uns Menschen, die wir unter der Herrschaft des Satans stehen. J.C. Ryle kommentiert diese Stelle so und sagt, es gibt etwas sehr Lehrreiches in dem vor uns liegenden Fall. Meinen wir etwa, weil die körperliche Besessenheit durch Satan heute nicht mehr so offensichtlich ist wie früher, dass der große Feind darum weniger aktiv sei, um Unheil anzurichten, als er es früher war? Wenn wir so denken, dann haben wir noch viel zu lernen. Meinen wir, dass es so etwas wie den Einfluss eines stumm machenden Teufels in der heutigen Zeit nicht gibt? Wenn ja, dann sollten wir besser noch einmal nachdenken. Denn was sollen wir von denen sagen, die nie zu Gott sprechen, die nie ihre Zunge im Gebet und im Lobpreis benutzen, die nie dieses Organ, das die Herrlichkeit eines Menschen ist, im Dienst dessen einsetzen, der es geschaffen hat? Was sollen wir von denen sagen, die zu jedem sprechen können, außer zu Gott? Was sollen wir anderes sagen, als dass Satan ihnen den wahrhaftigen Gebrauch der Zunge genommen hat? Was sollen wir sagen, als dass sie von einem stummen Teufel besessen sind? Der gebetslose Mensch ist tot, während er lebt. Seine Gliedmaßen sind Rebellen gegen den Gott, der sie geschaffen hat. Nein, der stumme Teufel ist noch nicht ausgerottet. Lasst uns wachen und beten, dass wir niemals dem Einfluss eines stummen Geistes überlassen werden. Zitat Ende. Der Teufel will uns stumm machen, besonders stumm in Bezug auf Gott. Christus hat gelehrt, dass wir seinen Gott und Vater anrufen sollen im Gebet. Und der Satan, er macht Menschen stumm. Aber Christus, er ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören, wie wir lesen im 1. Johannesbrief. Und dazu gehört auch, wie wir lesen in Jesaja Kapitel 53, dass der Herr Jesus dafür sorgen wird, dass der Stumme jauchzen kann. Also Gott loben kann, ihn anbeten kann, befreit wird von seiner Stummheit. Und Christus kämpft nun gegen die Mächte der Finsternis und er treibt diesen Dämon aus, er befreit diesen Mann. Und natürlich lehrt uns dies wiederum, dass Christus mächtiger ist als alle Dämonen. Alle müssen ihm gehorchen aufs Wort, er hat die Autorität, er regiert. Und all das soll dazu führen, dass wir uns Christus unterwerfen, dass wir ihm dienen als unseren Herrn. Denn wenn er das tut, was er da getan hat, nämlich Dämonen auszutreiben, dann zeigt das, dass er Gott dient, dass er die Werke Gottes wirkt. Und lass uns nun hören, wie die Menschen auf Christi Heldentat hier reagierten. Wir hören hier von drei Reaktionen. Zunächst einmal lesen wir in Vers 14, und er trieb einen Dämon aus, der stumm war. Es geschah aber, als der Dämon ausgefahren war, redete der Stumme, und die Volksmengen wunderten sich. Also die meisten, die waren einfach verwundert, also die waren verblüfft, die waren erstaunt. Und das als Reaktion reicht noch nicht. Es reicht nicht, dass du die Geschichten von Christus liest und dich mit ihm beschäftigst und einfach beeindruckt bist. Ja, einfach erstaunt bist. Das reicht noch nicht. Die Frage ist, ob du dich diesem Christus unterwirfst, ob du ihm nachfolgst. Mit allem, was du bist und hast. Aber da waren noch andere. Die waren noch viel schlimmer. Vers 15. Einige aber von ihnen sagten, durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Denkt daran, dass Christus sich hier gerade auf seiner Reise nach Jerusalem befindet, wo er leiden und sterben soll. Und wir sehen hier, dass der Widerstand gegen Christus öffentlicher, klarer und stärker wird. Also Christi Leiden kommt immer näher. Und hier sehen wir schon etwas von der Feindschaft gegen ihn. Wie sehr ihn die Menschen verachtet haben, ihn hier als Diener Beelzebuls zu beschreiben. Sie sahen ja, dass der Dämon ausgetrieben wurde. Darüber gab es keinen Zweifel, unbestreitbar. Also, müsste ein Jude sagen, ist das der Messias, der stärker ist als die Dämonen. Man müsste sich ihm unterwerfen, man müsste umkehren, man müsste auf seine Lehren hören und ihm nachfolgen und ihm dienen. Aber nein, das wollen sie nicht. Also muss es eine andere Erklärung geben, als dass dieser von Gott ist. Nein, durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Wie absurd. Beelzebul ist ein anderer Name für Satan, also den Teufel. Wir sehen das ja in Vers 18, dass Christus ihn dann auch Satan nennt, den Obersten der Dämonen. Und der Name bezieht sich vermutlich auf einen alten Götzen Kanaans. Wir lesen nämlich in 2. Könige 1, dass der König Ahasja den Gott von Ekron befragen lassen wollte, weil er krank war. Und der wird dort Baal-Zebub genannt. Und manche meinen, das bedeutet so viel wie der Herr der Fliegen. Es ist ein Ausdruck der Verachtung, also ein Name, den die Juden ihm wohl gegeben haben. Sozusagen der Herr des Misthaufens, also ein Name der Verachtung. Die genaue Bedeutung ist aber unklar. Klar ist, es geht hier um einen Götzen. Und Paulus lehrt uns in 1. Korinther Kapitel 10, Vers 19, was eigentlich hinter Götzen steht. Er sagt dort, sage ich, dass ein Götzenbild etwas sei? Nein, sondern dass das, was sie opfern, sie die Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Also lehrt Paulus, hinter all den Götzen, die du kennst auch aus der Welt, all die falschen Götter, die verehrt werden auf der Erde, dahinter stehen Dämonen, gefallene Engel, die Menschen zum Götzendienst verführt haben und sich feiern lassen, sich anbeten lassen, die sich als Gott ausgeben. Und der Herr von all den Götzen, von all den Dämonen, der Oberste der Dämonen ist, Satan, der Teufel, der Beelzebul. Die Feinde von Christus begehen dadurch eine unfassbar große Gotteslästerung. Sie behaupten doch tatsächlich, dass Christus seine Werke nicht durch Gott tut, sondern es die Werke des Teufels sind, dass er wirkt durch dämonische Kräfte. Er sei ein Werkzeug des Teufels, überlegt ihr das. Sie sehen die übernatürliche Macht, doch sie können es nicht verleugnen, dass da was passiert ist, aber sie sagen, nein, das Das muss eine andere Erklärung dafür geben. Er tut es durch die Macht der Dämonen. Das Einzige, was ihnen einfiel, war, dass es durch die Macht des Teufels geschah. Was für eine Lästerung. Nun, andere waren sich da nicht so sicher, ob das nun von Gott ist oder vom Teufel, und sie wollen ihn prüfen, Vers 16. Andere aber versuchten ihn, man könnte auch übersetzen, stellten ihn auf die Probe und forderten von ihm ein Zeichen aus dem Himmel. Also Skeptiker, die sagen, ja, wir sagen vielleicht noch nicht, du bist vom Teufel, wir können aber noch nicht sagen, du bist von Gott, gib uns doch ein Zeichen aus dem Himmel, als hätte er das nicht gerade getan. Als wäre es nicht vor ihren Augen gerade geschehen. Aber sie sehen es nicht. Sie sind blind dafür. Es reicht ihnen nicht aus. Es ist ihnen nicht Beweis genug. Also drei Reaktionen, ihr Lieben, die wir auch heute immer wieder sehen. Also die einen sind einfach verwundert, die finden das irgendwie interessant mit Christus und können sich das mal anhören, aber sie folgen ihm nicht nach. Dann gibt es die anderen, die klar entschieden das alles ablehnen und sogar sagen, es ist böse. Sie wollen mit dem Christentum nichts zu schaffen haben. Und dann gibt es die anderen, die sich als Skeptiker oder Agnostiker bezeichnen und es nicht so ganz ablehnen, aber es auch nicht annehmen und sagen, ja, wenn ich das irgendwie sehen würde, wenn ich ein Zeichen hätte, dann könnte ich ja glauben. Denn sie sind alle gleich. Sie sind gottlos. Und wisst ihr, es verwundert hier, dass in diesem Moment nicht Feuer vom Himmel kommt und sie alle verzehrt. Oder dass eine Legion von Dämonen sie alle erfüllt. Schaut, wie langmütig Christus hier mit seinen Beleidigern umgeht. Es ist unfassbar, was die hier sagen. Unfassbar. Christus kennt hier ihre bösen Gedanken. Das heißt in Vers 17, da er aber ihre Gedanken wusste. Christus ist der Allmächtige, er ist der Allwissende. Er durchleuchtet jedes menschliche Herz. Er weiß, was du denkst. Er kennt dich besser, als du dich selbst kennst. Und so kennt er ihre bösen Gedanken. Und schaut aber, wie langmütig er mit ihnen umgeht. Und er erklärt ihnen, warum sie irren, warum es falsch ist, was sie da glauben. Er sagt ihnen hier, Vers 17, jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet und Haus gegen Haus entzweit stürzt ein. Wenn aber auch der Satan mit sich selbst entzweit ist, wie wird sein Reich bestehen? Denn ihr sagt, dass ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe. Also Christus widerlegt das Reden der Leute, die sagen, er würde das durch den Teufel tun. Er zeigt ihnen quasi auf, dass sie unlogisch denken und inkonsequent. Zunächst einmal ist es unlogisch, denn warum sollte Satan, der Oberste der Dämonen, seine eigenen Untertanen vertreiben? Das ist so wie ein Offizier, der gegen seine eigene Armee kämpft und sie vertreibt von einem Ort, den sie besetzt haben. Warum sollte der Teufel Menschen aus seiner eigenen Knechtschaft befreien? Es macht keinen Sinn. Sie haben nicht zu Ende gedacht. Der Dämon hatte den Menschen unter Kontrolle, unter Gewalt, ihn stumm gemacht, sein Leben zu Qual gemacht. Warum sollte der Teufel, der in der Heiligen Schrift auch Menschenmörder von Anfang an genannt wird, warum sollte er dieses Elend beenden wollen und diesen Menschen befreien? Es macht überhaupt keinen Sinn, dass der Satan seine eigenen Werke zerstört und seine Dämonen bekämpft. Es ist doch klar, wenn ein Reich entzweit ist und gegen sich selbst kämpft, dann geht es zugrunde. Oder ein Herrscherhaus, wo es Streit gibt und wo es Spaltungen gibt und wo man gegeneinander streitet, dieses Haus stürzt ein. Das versteht jeder, das weiß jeder. Wenn aber auch der Satan mit sich selbst entzweit ist, wie wird sein Reich bestehen? Denn ihr sagt, dass ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe. Ja, es ist unlogisch. Das Reich der Finsternis unter der Herrschaft des Obersten der Dämonen bekämpft sich nicht gegenseitig, sonst würde das Reich des Satans nicht bestehen. Er würde sich selbst einfach zugrunde richten. Vielmehr ist es so, dass alle Dämonen, die unter der Herrschaft des Satans stehen, eins sind. Und zwar eins in ihrer Bosheit, in ihrem Hass gegen Gott. Sie sind sich einig. Sie haben einfach nur ein Ziel. Sie wollen die Menschenseelen verderben und mit sich ziehen in die ewige Verdammnis. Und darin sind sie vollkommen eins. Da ist keiner dagegen, das Ziel streitet. Das ist ihr Verlangen. Der Satan tut kein Werk der Erlösung. Er treibt keine Dämonen aus. Es ist unlogisch. Nun, als Randnotiz lesen wir hier, was passiert, wenn ein Haus uneins ist. Das sollten auch wir uns zu Herzen nehmen. Denn wir sind ein Haus als Gemeinde und wir sollten nicht uneins sein. Die Dämonen, die bekommen es hin, eins zu sein in ihren bösen Motiven und Plänen. Sollten nicht wir Heiligen darin eins sein, das Rechte zu tun und dem Herrn zu dienen? Paulus sagt in 1. Korinther 10, Vers 10, ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet. Dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch sind, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Ja? Und dann schreibt er weiter, denn mir ist durch die Hausgenossen der Chloe über euch bekannt geworden, dass meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Denn es sollte keine Streitigkeiten unter uns geben. Wir sollten einmütig reden, mit derselben Gesinnung, dieselbe Meinung, völlig zusammengefügt in Einheit. Achte darauf, denn so können wir unser Haus sichern. Denn wenn wir gegeneinander streiten und unterschiedliche Meinungen haben, dann wird unser Haus zusammenstürzen. Streiten und Spaltigkeiten in der Gemeinde sind teuflischer Einfluss. Aber das, was Sie sagten, ist nicht nur unlogisch, es ist auch inkonsequent. Es ist ungerecht in ihrem Urteil, denn sie beurteilen nicht alles so. Vers 19. Wenn aber ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Christus war ja nicht der Einzige, der Dämonen ausgetrieben hat. Wisst ihr noch, in Lukas Kapitel 9, da hatten wir gelesen, Johannes kam und sagte, Meister, wir sahen jemanden, der Dämonen austreibt in deinem Namen und wir wehrten ihm, weil er dir nicht mit uns nachfolgte. Also da waren Menschen, die haben den Dämonen ausgetrieben. Und in Lukas 10, erinnere dich, da hat Jesus sogar 70 Männer ausgesandt von den Israeliten. Die 70 Männer aber kehrten mit Freude zurück und sprachen, Herr, die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Also da waren Männer Israels, die Dämonen austrieben. Und diese Männer liefen durch die Dörfer und Christus war hier nicht der Einzige. Und vielleicht war auch so ein mancher Sohn von denen dabei, wo das die Väter waren, die ihn gerade kritisiert haben. Männer, die zum Glauben gekommen sind an Christus. Männer, die in seinem Namen Dämonen ausgetrieben haben. Sind die jetzt alle vom Teufel, die dieses Werk tun, Menschen von Dämonen zu befreien? Jesus sagt, diese, wenn ihr mich verurteilt, diese werden als Richter gegen euch auftreten. Die Söhne, sie werden euch verdammen. Denn ihr habt nicht geglaubt, ihr habt nicht an diese Kraft geglaubt. Ihr habt Christus verachtet und Gottes Werk. Sie werden als Zeugen gegen euch auftreten und euch verdammen. Sie werden euch richten. Denn was sie behaupten, ist unlogisch und es ist absolut inkonsequent. Dann sind dann aber auch noch die anderen, die versuchten, ihn auf die Probe zu stellen. Gib uns einen Beweis, ein Zeichen vom Himmel. Und Jesus erklärt ihnen, dass das schon längst passiert ist. Vers 20. Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Also versteht ihr nicht, dass gerade ein Werk des Himmels unter euch passiert ist. Das Reich Gottes ist angebrochen in eurer Mitte hier. Durch den Finger Gottes habe ich dieses Werk getan. Sie sagen, er tat das in der Kraft des Satans. Nein, es geschah in der Macht Gottes. Dieser Ausdruck, der Finger Gottes, der kommt an einer anderen Stelle in der Heiligen Schrift vor. Weißt du wo? In Exodus Kapitel 8. Da treten doch diese Zauberer des Pharaos auf und die wollen die Plagen dort nachahmen. Und bei der dritten Plage mit den Mücken, wo die Mücken da einfach entstehen aus dem Staub der Erde, da sagen sie, das kriegen wir nicht hin. Also mit all unseren Zauberkünsten, wir können das nicht nachahmen. Und dann heißt es da, Vers 15, da sagten die Wahrsagerpriester zum Pharao, das ist der Finger Gottes. Das ist der Finger Gottes. Aber dann heißt es weiter, aber das Herz des Pharao blieb verstockt. Es war offenkundig, das ist der Finger Gottes. Das ist nicht irgendein Zaubertrick von irgendeinem Wahrsagepriester. Was hier passiert, ist offenkundig Gott, der am Werk ist. Und wenn Christus von dem Finger Gottes spricht, dann meint er natürlich nicht einen physischen Finger von Gott, sondern dass er hier diese Taten Gottes ausführt. Und meinst du, Gott braucht nicht mal gegen Ägypten oder gegen einen Dämon seinen mächtigen Arm und seine Faust, einfach seinen Finger. Sein Finger. Und das Königreich Ägyptens fällt. Der Finger Gottes, der hier am Werk ist. In der Parallelstelle erfahren wir auch, was der Finger Gottes ist, weil wenn wir nämlich Matthäus Kapitel 12, Vers 28 lesen, da sagt Jesus, wenn ich aber durch den Geist Gottes Dämonen austreibe, also das ist synonym, der Finger Gottes und der Geist Gottes. Also Jesus vollbrachte diese Wunder in der Kraft des Heiligen Geistes. Schon seit der frühen Kirche wurde das immer so veranschaulicht, dass man gesagt hat, der Vater tut alles durch seine starke Hand, das ist sein Sohn. Er tut nichts, sei denn, er tut es durch seinen Sohn. Und sein Sohn, die starke Hand, tut alles durch seinen Finger. Das ist der Heilige Geist. Der Vater tut alles durch den Sohn und der Sohn tut alles durch seinen Geist. Christus wirkt hier durch den Finger Gottes. Und sie wollten ein Zeichen haben hier vor ihren Augen. Es ist gerade passiert. Ein Anbruch des Reiches Gottes. Wie kollidiert hier das Reich der Finsternis mit dem Reich der Himmel und das Reich der Himmel triumphiert. Christus hat durch den Finger Gottes, durch den Heiligen Geist, den bösen Geist ausgetrieben. Der Dämon ist überwunden. Mit dem Finger unterwirft er sich diesen starken, mächtigen Dämon, der den Menschen hier terrorisiert hat und in seiner Knechtschaft gehalten hat. Sie sahen, unbestreitbar, die Demonstration von Gottes Macht. Doch anstatt nun berührt zu sein von diesem Finger Gottes, diesen Wirken, anstatt berührt zu sein, anstatt überführt zu sein, lästern sie Christus, wie es von dem Pharao heißt. Aber er verstockte sein Herz. Wie blind sind sie. Aber noch einmal, obwohl sie so lästern, schaut mal Christi Langmut an. Christus macht sich jetzt noch die Mühe und er erklärt ihnen durch eine Veranschaulichung, warum sie doch erkennen müssten, was das bedeutet, wenn er Dämonen austreibt. Er erklärt es ihnen auch noch. So schwerfällig, so blind. Und er gibt ihnen dennoch diese Veranschaulichung. Sie denken, er dient dem Obersten der Dämonen. Die Wahrheit ist ganz anders. In Wirklichkeit hat er den Obersten der Dämonen überwältigt und entwaffnet. Vers 21. Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so ist seine Habe in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer als er über ihn kommt und ihn besiegt, so nimmt er seine ganze Waffenrüstung weg, auf die er vertraute, und seine Beute verteilt er. Der starke Mann in diesem Gleichnis hier, in diesem Vergleich, ist Satan. Und Christus stellt ihn da als einen wohlhabenden, mächtigen Fürsten, der Fürst dieser Welt, der haust in seinem Palast, in seiner Festung, in seinem Herrscherhaus. Und sein Palast ist gefüllt mit Schätzen. Und durch seine Macht ist all das gut gesichert und bewacht. Seine Habe, heißt es hier, sind in Frieden. Also er ist unbekümmert, denn wer soll ihm irgendetwas anhaben? Er ist viel zu schrecklich, dieser Fürst der Finsternis. Wer hat solch eine Macht? Wer ist solch ein Herrscher? Er wiegt sich in Sicherheit. Niemand stellt eine Bedrohung für ihn dar. Er ist stärker als alle. Wie Luther schreibt in seinem Lied, eine feste Burg ist unser Gott. Der altböse Feind mit Ernst das jetzt meint, groß Macht und viel ist, sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist nichts, nicht sein Gleich. Also keiner auf Erden ist so stark und mächtig wie der. Er ist mächtig. Es ist eine furchteinflößende Beschreibung, die wir hier erhalten vom Satan. Denn Jesus nennt ihn der Starke. Und die Güter, die der Satan hat, sind ja nicht einfach Gold und Silber. Ja, er hat alle Reiche der Welt, denn die Welt liegt im Bösen und er gibt sie, wem er will. Wir haben das gehört in der Versuchung in der Wüste. Aber die Schätze, die Satan wirklich viel wert sind, die ihm besonders wichtig sind, die er bewacht und die er keinesfalls loslassen will aus seinen Fängen, sind die Seelen von Menschen. Das ist, was er als sein Eigentum beansprucht. Seine Herrschaft über die verlorenen Seelen, sie im Tod zu halten, sie in der Finsternis zu halten, sie zu packen wie ein wildes Tier und sie in den ewigen Abgrund zu schleppen, in die ewige Verdammnis. Kein Mensch, keiner, hat die Kraft, sich irgendwie zu befreien aus seinem Kerker, aus seiner Festung, aus seiner Burg der Finsternis. Keiner vermag das zu tun aus eigener Kraft. Es ist unmöglich. Dieser Satan gibt nicht seine Schätze frei. Keine Seele will er aus seinen Fängen befreit sehen. Und das ist der Ort, wo wir alle waren, ihr Lieben. In dem Palast des Satans, des Starken. Verloren, verdammt, für immer. So sieht's aus in Wahrheit. Doch dann geschah etwas Herrliches, etwas Unbeschreibliches, etwas, was keiner von uns verdient hat, der gefangen war, dieser Palast des Satans, des Starken. Plötzlich kam ein Stärkerer und die Menschheit hat es nie erlebt, bis zu diesem Tag, als er plötzlich auftrat. Gesandt von Gott, der Stärkere, von dem schon gesprochen war, ganz am Anfang in der Schrift, dass er kommen wird, der Schlange den Kopf zu zertreten. Der große Held, Christus, der Erlöser. Der altböse Feind, mit Ernst, der es jetzt meint, groß Macht und viel List, sein grausam Rüstung ist. Auf Erd ist nichts seinsgleichen. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Er streit für uns, der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer das ist? Er heißt Jesus Christ. Jesus Christ. Christus ist der Stärkere. Er ist der Überwinder. Er überwindet die Wachen. Er vertreibt die Dämonen. Er dringt ein in den Tempel, in die Festungen. Und alle Riegel müssen fallen. Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so ist seine Habe in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer als er über ihn kommt und ihn besiegt, so nimmt er seine ganze Waffenrüstung weg, auf die er vertraute, und seine Beute verteilt er. Christus hat ihn überwunden. Er nimmt ihn aus, all das, was er dort für sich als sein Eigentum beansprucht hat. Und die Schrift ist klar. Christus besiegt den Satan. Er ist es, der die Menschen befreit aus der Knechtschaft. Und zwar, indem Christus gekommen ist, um sein Leben zu geben, zu sterben, aufzuerstehen für uns, um uns zu befreien aus den Klauen des Satans. Es heißt in Kolosser Kapitel 1, Vers 13 über Christus: Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Was für ein Wunder ist dort geschehen. Christus hat die Macht, uns zu befreien. Er besiegt den Satan und er nimmt ihn alles weg, was der Satan so verteidigt hat. Alles, worauf er vertraute, auch alle seine Waffenrüstung, denn der Satan hat die Macht des Todes und er kann anklagen, seine Waffe der Anklage. Aber Christus reißt ihn das alles aus der Hand. Er hat keine Macht mehr über die Erwählten, über die Geretteten. Einst konnte er sie rechtmäßig im geistlichen und im ewigen Tod halten, aber da ist Christus, der für ihre Sünden bezahlt hat und sie darum rausrettet und befreit. Christus ist der starke Gottes, der mächtige Erlöser, der Bezwinger der alten Schlange, des Satans, des Befehlshabers der Dämonen. In Jesaja geht es häufig um den Knecht des Herrn, um den Messias. Und in Jesaja 49 lesen wir diese Prophezeiung, dass der von Gott Gesandte die Gefangenen in Freiheit führen wird. Und da heißt es ab Vers 24 in Jesaja 49, kann man einem Helden, oder man könnte auch übersetzen, einem Starken die Beute nehmen? Oder kann der Gefangene eines Gewaltigen entkommen? Geht das? Ja, spricht der Herr. Auch der Gefangene des Helden wird ihm genommen und die Beute des Gewaltigen wird entkommen. Und alles Fleisch wird erkennen, dass ich der Herr, dein Retter bin, der mächtige Jakobs, dein Erlöser. Christus erfüllt diese uralte Prophezeiung. Er ist dieser mächtige Erlöser, nur er. Und die Frage, ihr Lieben, ist darum nicht, auf welcher Seite steht denn jetzt Christus? auf der Seite von Gott oder auf der Seite von Satan? Der Fall ist klar. Da braucht man überhaupt nicht nachdenken. Die Frage ist nicht, auf welcher Seite steht denn jetzt Christus? Die Frage ist vielmehr, auf welcher Seite stehst du? Die Seite, wo Christus steht, ist klar. Die Frage ist, auf welcher Seite stehst du? Und so dreht Christus diesen Spieß um und fragt, Vers 23, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Frage dich, auf welcher Seite du stehst. Was bildest du dir ein, Christus beurteilen zu wollen? Du wirst beurteilt werden. Die Frage ist, gehörst du zu diesem mächtigen Erlöser oder nicht? Bist du mit ihm? Wenn du nicht mit ihm bist, dann bist du gegen ihn. Dann hast du ihn zum Feind, den Mächtigen. Also wenn du nicht mit ihm sammelst, das heißt diese Beute, die Verlorenen, die aus der Gefangenschaft rausgerettet werden, wenn du nicht mitmachst in der Arbeit des Reiches Gottes und mit ihm sammelst und die Verlorenen zu ihm führst, damit Menschen Freiheit gewinnen, nein, wenn du nicht mitmachst, wenn du dich nicht ihm unterwirfst und ihm dienst und Christus gehorchst, dann bist du gegen ihn und du zerstreust. Du arbeitest gegen diesen Starken. Wehe dir, wenn du ihm in die Quere kommst. Wehe dir, wenn du dich gegen ihn stellst. Du hast dann den Allmächtigen gegen dich. Gehörst du zu ihm? Der Text stellt diese Frage. Christus stellt diese Frage. Und du siehst hier, es gibt auch keinen Mittelweg, es gibt keine Neutralität. Also entweder bist du für ihn, entweder bist du mit ihm oder du bist gegen ihn. Das Wort Gottes ruft dir zu. Schließe dich dem Stärkeren an. Unterwirf dich Christus. Wenn nicht, dann wirst du untergehen mit dem Starken, der doch nur der Schwächere ist. Du wirst untergehen mit dem Satan, dem Teufel und all seinen Dämonen. Wir lesen in Matthäus Kapitel 25, wie Christus dann zu den Linken, das heißt zu denen, die er zu seiner Linken stellt, die gottlos gelebt haben, zu ihnen sagt er, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln, dem Teufel und seinen Dämonen. Das heißt, du wirst das gleiche Schicksal erleiden wie sie in alle Ewigkeit. Sag, willst du dich nicht dem Starken, ja dem Allmächtigen, den Stärkeren anschließen und dich ihm unterwerfen? Der vermag dich aus aller Finsternis zu befreien? Willst du nicht heute dem Herrn Jesus preisen dafür, dass er den Starken besiegt hat? Und willst du ihn nicht anrufen, dass er dich befreit aus aller Macht der Finsternis? Das hat Christus viel gekostet, dass er für dich diesen Sieg erringt. Das heißt in Hebräer Kapitel 2, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, also die, die er erlösen wollte, Fleisch und Blut waren, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt. Also er ist Mensch geworden, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Hier sehen wir die Waffenrüstung des Teufels. Und um alle zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Christus ist gekommen, um zu befreien. Und er musste dafür sein Leben geben. Kolosser Kapitel 2, Vers 15. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Christus ist für uns gestorben, für all unsere Schuld. Dann heißt es, und er hat die Gewalten und die Mächte, das heißt diese Dämonen, den Satan mit all seinem Heer, er hat sie völlig entwaffnet. Und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Bist du Teil dieses Triumphzuges? Wir alle waren zu Recht Gefangene des Satans. Doch dann ist Christus erschienen, uns zu erlösen. Gehörst du zu diesen Erlösten? Ja, dann solltest du nicht mehr stumm bleiben können. So wie dieser Stumme, der plötzlich wieder sprach und redete. Dann solltest du den Herrn preisen, ihn loben und anbeten, ihm die Ehre geben durch deinen Mund und deine Zunge. Und dann solltest du dich ihm so unterwerfen, dass du ihm nun dienst, dass du sein Knecht bist und dass du dein Leben hingibst, um mit ihm zu sammeln, um mit ihm zu arbeiten, für sein Reich, sein Werk, Menschen zu ihm zu führen, auf dass noch viele befreit werden aus seinem Palast der Finsternis. Das ist, was der Apostel Paulus hörte von Jesus in Apostelgeschichte 24. Da sagte Jesus zu Paulus: Ich sende dich zu den Nationen, um was zu tun? Um ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Möge es so sein, dass du einer von diesen bist, befreit aus der Macht des Satans, Vergebung der Sünden erhalten und ein Erbe unter all jenen, die glauben an Christus und geheiligt sind durch den Glauben an ihn. Möge ein jeder von uns dazugehören. Bist du für Christus, nimmst du teil an seinem Werk. Möge es so sein, dass jeder von uns zum Stärkeren gehört. Und lasst uns bedenken, was der Starke Gewaltiges gewirkt hat für uns, wenn wir das Herrenmahl feiern. Wie hat er den Kampf für uns gekämpft? Wie hat unser starker Held sein Leben hingegeben für uns? Lasst uns ihn preisen mit unserem Mund und lasst uns nicht stumm sein. Lasst uns nicht zulassen, dass der Satan dazu wirkt, dass wir ihn nicht alle Zeit preisen und anbeten und ihm die Ehre geben. Denn ihm sei in Wahrheit die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.